Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Gläubigen, die Heilige Kirche feiert heute das Fest des heiligen Josef und zwar unter dem Gesichtspunkt der Arbeit. Heiliger Josef, Ruhm und Vorbild der Werktätigen. So wird heute im Stundengebet der Terz gesungen. Die Kirche stellt uns den heiligen Josef als Vorbild für die Arbeit, ja für die Gesellschaft dar, sozusagen als Modell für unsere Welt, in der wir leben und arbeiten. Oh je, könnte man da rufen, der heilige Josef und unsere Industriewelt, das passt doch nicht zusammen. Wird etwa in der Vorstandssitzung von General Motors oder von Microsoft vom heiligen Josef gesprochen? Und doch, meine Lieben, katholisch heißt allgemein, die katholische Lehre bringt die Lehre und die Ordnung, die die Gesellschaft aufrechterhält. Wir sehen es ja heute, wie die Gesellschaft entgegen eben der katholischen Lehre lebt und zerbricht. Meine Lieben, ich möchte auf zwei Verzerrungen hinweisen, die unsere Gesellschaft durcheinander bringen. Erstens die Geschichte des Maifeiertages selber und zweitens die Verzerrung der Gesellschaftsordnung durch den Protestantismus. Erstens der Maifeiertag selber. In gewisser Weise ist er ein Enkel oder Urenkel der Französischen Revolution, die ja bekanntlich die Gottesrechte in der Gesellschaft, im Staat abgeschafft hat. Genau 100 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille, nämlich am 14. Juli 1889, trafen sich in Paris viele Vertreter der Gewerkschaften, um diese Arbeitswelt nach ihrem Gusto zu reglementieren. Und schon ein paar Jahre vorher, nämlich am 1. Mai 1886, versammelten sich 400.000 Beschäftigte aus 11.000 Betrieben der USA zu einem Streik. Und berüchtigt wurde vor allem die Ereignisse am High Market in Chicago. Dort endete dieser Maifeiertag mit einem Desaster. Jemand warf eine Bombe und 7 Polizisten und 4 anarchistische Arbeitführer wurden getötet. Pius XII. Hat später dieses gewaltsame Vorgehen scharf verurteilt. Wobei hier durchaus auch berechtigte Anliegen vorgetragen wurden. Das soll nicht geleugnet werden. Aber die Gesamtmethode ist falsch. Dann die zweite Verzerrung durch den Protestantismus. Und wenn ich sage Protestantismus, dann meine ich immer das System, nicht den einzelnen Protestanten. Es gibt ganz noble, edle Lutheraner, wie zum Beispiel Friedrich von Bodelschwingh, der war so eine kleine Mini-Mutter Teresa. Also zum System. Nach Luther ist die menschliche Natur durch die Erbsünde total verdorben. Der Mensch ist unfähig zum Guten, er hat nur noch die Fähigkeit zum Bösen. Und wir haben bei Luther die strenge Trennung zwischen Glaube und Werken. Nur der Glaube rechtfertigt, nicht die Werke. Die Werke ja, die sind ja sogar unnütz oder sogar schädlich, denn alles, was der Mensch tut, ist ja Sünde nach Luther. Und diese Unterscheidung, Trennung zwischen Glaube und Werken, führt zu einer weiteren Trennung, nämlich zu der Trennung von, aufgepasst, von Religiosität und Moralität. Religiosität betrifft das persönliche Verhältnis des Menschen zu Gott und da herrscht durchaus Christus mit seinen Tugenden. Aber in der Moralität, das ist der Bereich des Menschen in der Gesellschaft, im Staat, und das wird nicht von absolut geltenden Normen Gottes geregelt, sondern vom Staat, wie er es eben für günstig hält, damit der allgemeine Friede erhalten bleibt. Und so gibt es Gebote, die von den Katholiken streng als göttliche Gebote verstanden werden und von den Protestanten mehr oder weniger als Empfehlungen. Ich gebe 4 Beispiele. Das erste ist die Rassendiskriminierung. Also ich berufe mich hier auf Professor May, der das genau untersucht hat. In der Kirche selbstverständlich gibt es keine Rassendiskriminierung, aber sehr wohl in der Gesellschaft. Und so sagt Professor May, es gab im Dritten Reich viele Protestanten, die die Judendiskriminierung sehr wohl gebilligt haben. Dann zweitens die Heiligkeit der Ehe. Nach Luther ist die Ehe ein weltlich Ding, nichts Göttliches. Und so kann es in der protestantischen Auffassung durchaus sein, dass zum Beispiel ein Bundespräsident, der sogar evangelischer Pastor ist, seine angetraute Ehefrau hat, aber dennoch eine andere fremde Frau. Und nach dieser Ethik Luthers hat er wahrscheinlich nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Muss er jedenfalls keines haben. Denn man soll sich ja nach Luther im Gewissen nicht beunruhigen lassen wegen der Freiheit des Gewissens. Dann drittens die Abtreibung. Nach der EKD, dem obersten Gesetzgebungsorgan der evangelischen Kirche in Deutschland, kann es vorkommen, dass in gewissen Fällen die Abtreibung nicht nur gestattet, sondern sogar geboten ist. Also keine absolute Verwerfung, keine in sich schlechte Tat, wie das die katholische Kirche lehrt. Und viertens die Homosexualität. Die EKD hat offen zugestanden, dass sich das Sittengesetz wandeln kann und hat deshalb eine Unbedenklichkeitserklärung homosexueller Betätigung erlassen. Meine Lieben, das widerspricht deutlich der Bibel. Luther meint, das reine Evangelium zu bringen, aber er kennt oder verdreht die Bibel. Nehmen wir den Anfang des Römerbriefes, wo es ganz klar heißt, wer sich gegen die staatliche Gewalt auflehnt, lehnt sich gegen die Anordnung Gottes auf. Also die staatliche Gewalt ist nichts, was willkürlich ist, sondern etwas, was durch Gott vorgegeben ist. Und noch mehr im Vers 5, deshalb ist es nötig, sich ihr, der staatlichen Gewalt unterzuordnen, nicht nur um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Nichts mit evangelischer Freiheit und Gewissensfreiheit. Um des Gewissens willen. Wenn ich im staatlichen Bereich sündige, dann sündige ich auch im Gewissen. Und deshalb ist es eine schöne Tat, dass Pius XII. Einen solchen Mann wie den heiligen Josef für die ganze Gesellschaft als Vorbild aufgestellt hat. Und wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Ja, im Himmel geschieht der Wille Gottes überall. Da gibt es nicht irgendeine Abteilung hinter der spanischen Wand, wo Engel sind, die den Willen Gottes nicht erfüllen. Und deshalb geht es auf Erden auch nicht. Wir können uns nicht eine spanische Wand aufstellen und sagen, hinter der spanischen Wand, da gilt der Wille Gottes nicht. Im Himmel wie auf Erden. Also gibt uns das heutige Fest eine klare Orientierung für die Gesellschaftsordnung nach göttlichem Willen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.